Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserem heutigen Vortrag und freue mich wirklich sehr, dass ich heute Abend im Rahmen des Kolloquium Phänomenologicum Frau Professor Petra Gehring von der TU Darmstadt bei uns willkommen heißen darf. Natürlich kennen die meisten von Ihnen die Autorin Petra Gehring. Man denkt an die Diskussion produktiv befeuernder Schriften wie Was ist Biomacht? Vom zweifelhaften Mehrwert des Lebens oder auch an ihr mit Recht so viel beachtetes Buch Traum und Wirklichkeit zur Geschichte einer Unterscheidung. Und erst ihr im letzten Jahr erschienenes Buch Theorien des Todes liegt inzwischen bereits in einer zweiten Auflage vor. Also als Autorin muss ich Petra Gehring hier niemanden vorstellen. Aber als Vortragende im Kolloquium Phänomenologicum möchte ich mir und Ihnen diese Möglichkeit nicht versagen. Petra Gehring studierte Philosophie, Politikwissenschaft und Rechtswissenschaft in Gießen, Marburg und Bochum. Nach ihrem Magisterabschluss 1988 folgte 1992 in Bochum, betreut von Bernhard Waltenfels, die Promotion mit der Dissertation Innen des Außen, Außen des Innen, Foucault, Derrida, Lyotard. 1994 hat dieses Buch die inzwischen hochrenommierte Schriftenreihe Phänomenologische Untersuchungen im Fink Verlag als erster Band eröffnet. Assistentenjahre an der Fernuniversität Hagen bei Kurt Röttgers folgte im Jahr 2000 die Habilitation mit der Schrift Juridische Normativität, Institution, System, Medium, Dispositiv. 2002 wurde Frau Gehring an die TU Darmstadt als Professorin für Philosophie berufen. Die Verbundenheit mit Instituten und Universität dokumentiert sich nicht nur darin, dass sie einen weiteren Ruf abgelehnt hat, sondern insbesondere auch dadurch, dass Frau Gehring seit Dezember 2007 Vizepräsidentin der TU Darmstadt ist. Eine vermutlich hochwillkommene Unterbrechung im arbeitsintensiven Geschäft der Hochschulleitung und zugleich eine große Auszeichnung bedeutet die Berufung als Wissenschaftskolleg zu Berlin. Hier hat Frau Gehring im Studienjahr 2010-11 als Fellow zu ihrem Projekt Leben, Bausteine zur Geschichte und Metaphysik eines schillernden Begriffs geforscht. Die weit gespannten Forschungsinteressen von Petra Gehring betreffen die theoretische Philosophie und hier beispielsweise Metaphysik, Metaphysikkritik, aber auch zu Zeichentheorie. Metaphern-Theorie, Medientheorie und digitale Medien forscht sie weit, wie auch über den Strukturalismus und die poststrukturalistische Theoriebildung. Im Bereich der praktischen Philosophie zeigt sich Petra Gehring profund ausgewiesen, ebenso in der politischen Theorie wie auch der Philosophie des Rechts. Ihre Interessen in philosophischer Begriffsgeschichte fanden ihren Ausdruck nicht zuletzt in der redaktionell verantwortlichen Mitherausgeberschaft des legendären historischen Wörterbuchs der Philosophie, dem kurz Ritter genannten Standardwerk für philosophische Begriffsgeschichte. Dass Petra Gehring eine der heute führenden und immer anregenden Forscherinnen im Bereich der klassischen und modernen nachklassischen Phänomenologie ist, versteht sich bei einer ehemaligen Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für phänomenologische Forschung geradezu von selbst. Von 2005 bis 2007 war Frau Gehring Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Phänomenologische Forschung und organisierte in dieser Funktion an der TU Darmstadt die internationale Tagung Räume und Orte. Nach 2007 blieb sie der Gesellschaft als Vizepräsidentin maßgeblicher Funktion verbunden. Darüber hinaus hat sie als Mitherausgeberin der Zeitschrift Journal Phänomenologie gezeigt, wie es gelingen kann, diesseits der großen und etablierten Verlagszeitschriften, deren Beiräte sie in zentralen Organen natürlich selbst angehört, wie also diesseits der großen etablierten Verlagszeitschriften der phänomenologischen Forschung eine inzwischen weithin gehörte Stimme zu verleihen, man in der Lage ist. Im Husserl-Archiv ist es jedenfalls so, dass die jeweils neueste Nummer der Journal Phänomenologie die Zeitschrift ist, die unter uns ausgesprochen intensiv und am schnellsten zirkuliert. Heute Abend hat Frau Gehring im Rahmen der Überlegung, was Phänomenologie und phänomenologische Philosophie künftig bedeuten kann, das Vortragsthema gewählt, ist die Phänomenologie eine Wirklichkeitswissenschaft? Liebe Frau Gehring, wir sind auf die Antwort auf diese Frage sehr gespannt. Ich darf mich nochmal sehr herzlich für Ihr Kommen bedanken und Ihnen jetzt das Wort geben.
guten Abend. Vielen, vielen Dank für diese mehr als liebenswürdige Einleitung und Vorstellung. Danke für die Einladung hierher. Danke auch für die, herausfordernde Thematik, also das Vorzeichen dieser Veranstaltungsreihe. Was ich mitgebracht habe, ist ein Vortrag, der eine Geschichte hat. Mindestens einer hier im Raum weiß das auch. Der geschrieben worden ist zunächst mal für einen Besuch an der Universität Wien. Und da, ja, für mich verbunden war mit dem Versuch, also ich bin zwar eine meinungsfreudige Autorin und Philosophin, aber nicht unbedingt eine Programmatikerin. Da war es verbunden für mich mit dem Versuch, sowas wie, ich will jetzt nicht sagen, ein Phänomenologieverständnis auf den Punkt zu bringen, aber doch mein Verhältnis zu diesem Etikett oder zu diesem Stichwort expliziter zu erklären und zu klären, als ich das bis dahin getan hatte. Das war aufregend. Und ich habe den Vortrag jetzt nach einiger Zeit erneut in die Hand genommen, verändert und heute mitgebracht. Und bin jetzt froh über dieses zweite Diskussionsforum mit einem, nicht grundsätzlich anderen, aber ein wenig ausgereiften Versuch in Richtung Phänomenologie, Ortsbestimmung und Perspektive. Also das Thema, das Sie hier in Arbeit haben, passte von vornherein sehr gut zu bei mir noch nicht ganz zu Ende gedachten Antworten auf Fragen. Meine Themenstellung ist ein wenig antiquiert formuliert. Wirklichkeitswissenschaft, das ist ein Ausdruck des beginnenden 20. Jahrhunderts. So nannte sich die entstehende Soziologie. Und ich denke, dass auch die zahlreichen im Nachhinein sogenannten Lebensphilosophien der damaligen Zeit sich mehr oder weniger explizit als Wirklichkeitswissenschaften verstanden. Mir geht es nun um die Frage nach den Erwartungen, die mit dem Namen Phänomenologie verbunden sind, die heute mit dem Namen Phänomenologie verbunden sind, aber auch die Phänomenologie stammt genau aus dieser Zeit des, sagen wir ruhig, wirklichkeitswissenschaftlichen Aufbruchs um 1900. Und insofern denke ich, dass eine zumindest verwandte Regung im Hintern der Phänomenologie es erlaubt, diese Vokabel Wirklichkeitswissenschaft jetzt einfach mal zu nutzen, um abzuklopfen, was sind das für Erwartungen, die in der Phänomenologie sozusagen als Stiftungssinn mit drinstecken oder als Schatten von Stiftungssinn und wie sehen sie heute aus. Daher beginne ich mit der Frage, was reizt heute an der Phänomenologie? Ich unterstelle einmal, dass wir als Phänomenologie nicht primär die Interpretation husserlscher Texte oder aber lediglich die immanente Erschließung anderer Autoren eines bestimmten Kanons bezeichnen wollen. Denn zweifellos sind Textkenntnis und Textpflege wichtig. Es ist von Gewicht, dass wir uns, wenn wir denken, also uns im Medium der Begriffe bewegen, differenziell orientieren. Wir denken und schreiben unter Verwendung der Diskursmuster, die schon da sind, heißt das. Wir verschieben die vielen winzigen und wichtigen Ladungen, aus denen Begriffsspannungsfelder bestehen, zugunsten von Formen, die Interferenzen und neue Spannungen hervorbringen. Und diese Tätigkeit lebt davon, dass wir Vorverständnisse haben und sie lebt von Genauigkeit, also von den methodischen Tugenden der Hermeneutik. Ohne Lesen, Wiederlesen, Renovierung des Überlieferten oder qualifiziertes Verwerfen desselben gibt es keine Philosophie. Deleuze und Guattari haben die spezifisch freundschaftliche Note dieses Angewiesenseins des Denkens auf Unterscheidung herausgehoben. Es sind die rivalisierenden anderen Begriffe und Begriffspersonen, wie sie das nennen, aber eben auch eine bestimmte Liebe, Solidarität und Treue zu den schon vorhandenen Begriffen, von denen die Begriffsfindung lebt. Insofern spricht nichts gegen die Lektüre anderer Autoren und auch nichts gegen die immanente Weiterausarbeitung vorhandener Werke. Dennoch hat Husserl das Wort Phänomenologie primär für etwas anderes geprägt. als für Wirkungs- oder auch Begriffsgeschichte. Nicht von den Philosophien, sondern von den Sachen und Problemen muss der Antrieb zur Forschung ausgehen. Das war ein Zitat. Zu den Sachen, diesen Appell kennen Sie alle. Er ist auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad antihermeneutisch gemeint. Phänomenologie will auf Wirkliches zugehen und auf die Formen dieses Wirklichen als etwas, das die Bücher und die Wissenschaft zwar von innen her, aber doch von unerwarteten Seiten her anspringt. Hier liegt ein bis heute wirksamer Reiz, eine Radikalität der Phänomenologie, welche sie von Philologie, Sprachanalyse und Hermeneutik gleichermaßen unterscheidet. Und im Übrigen auch unterscheidet von der strukturellen Bravheit jeder am Vorbild der Laborwissenschaften geschulten empirisch-statistischen Forschung, etwa in der Soziologie. Über ein zweites sind wir uns vermutlich ebenfalls einig. Husserl ist, was die Sachen angeht, weder Empirist noch Naturalist noch Ontologe. Oder vorsichtiger ausgedrückt, als Empirist, Naturalist oder Ontologe interessiert er uns heute nicht. Sondern interessant werden die sperrigen Schriften Husserls gerade dort, wo die Einladung aufscheint, anderes zu tun, als sich nur mit den jeweilig einschlägigen Schriften dieser Domänen und mit den hierhin gehörigen Anliegen zu beschäftigen. Hinzusehen, hinzuhören, so lautet die Botschaft. Sich nicht theorielos, aber doch unter Beiseitelegen von Theorie einer mit Händen zu greifenden Wucht des Gegebenen zuzuwenden, einer Dichte, die in der Wissenschaft normalerweise weggefiltert wird und die einen veränderten Modus von Theorie erfordern würde. Phänomenologie ist Metaphysikkritik. Sie ist skeptisch gegenüber Transzendenzbehauptungen und zugleich gegenüber Weltanschauung. Sie glaubt also gar nichts, könnte man sagen. Das ist eine weitere Seite der Husserlschen Radikalität. Sie verwahrt kantisches Erbe. Nur im Unterschied zu Kant belässt Husserl als Phänomenologe es nicht wirklich bei dem für Kant unauflöslichen Postulat einer Einheit der Vernunft. Auch das ist faszinierend. Vernunft wird mit der Phänomenologie unter der Hand, ein Stück weit auch möglicherweise gegen Husserls eigene Prätention oder seine eigenen sozusagen begrifflichen Sicherungsmaßnahmen, Phänomenologie wird unter der Hand ein Pluraletantum. Aber die transzendentale Wendung soll bleiben. Zwar streicht Husserl die formale Einheit der transzendentalen Subjektivität nicht durch, aber seine Arbeitsweise stößt Türen auf, für das es gibt einer Welt, die nicht eine sein muss, sondern undramatisch in Ordnungen von Erfahrungen aufgeht. Mit den Arbeiten von Merleau-Ponty und denjenigen von Deleuze und Foucault wurde die Polyzentrik in Husserls Denken explizit gemacht. Und inzwischen kann man sich in diesem Plural bewegen. Wirklichkeitssinn und Metaphysikkritik, dazu trotz transzendentalphilosophischer Schlussgesten eine unerhörte Offenheit für Pluralität. Soweit mögen wir uns einig sein über die Provokationskraft der Phänomenologie. Man könnte noch einige weitere Momente nennen, die an der Phänomenologie heute faszinierend sind. Etwa die große Freiheit von Husserl, die auch von Becker, Fink, Scheler, Heidegger, Merleau-Ponty, sich eine nicht immer leichtgängige, aber jedenfalls eigene, zuweilen radikal eigene Sprache zu schaffen, Idiome zu wagen, die einem Ausgriff des Denkens ins Ungedachte angemessen sein sollen. Dazu kommt jener Gestus des Neuanfangs und die damit verbundene Mischung aus Schwung und Geduld. Gerade die Freude am voraussetzungslosen Anfangen verschwistert die phänomenologische Analyse mit Kunst und Literatur. Alles noch einmal von vorn aufrollen, allein in Zwiesprache mit dem Papier und den Dingen, wie Descartes, vielleicht aber auch wie ein Künstler oder eine Künstlerin, allein mit Material. Auch indem sie diese Anmutung mit sich führt, ist die Phänomenologie über ihre Entstehungszeit hinaus reizvoll. Zusammenfassend könnte man sagen, Phänomenologie wagt eine Bestimmung der Philosophie nicht über das Was bestimmter Axiome, nicht über bestimmte Schlüsselbegriffe, auch nicht über das Pathos einer Rückkehr zu Fundamenten, auch wenn das bei zweifellos bei Husserl mit im Spiel ist, oder über ein Weltmodell. Wer wollte beispielsweise entscheiden, ob die Phänomenologie monistisch oder dualistisch denkt? All diese Fragen oder Zuschreibungen prallen schlicht an ihr ab. Letztlich bestimmt sich das von Husserl eröffnete Arbeitsfeld vielmehr allein durch das Wie einer exemplarisch verwendeten, vorgelebten, ertasteten Methode. Wobei diese Methode eigentlich keine Methode, sondern ein recht wildes und krasses Verfahren ist. Einklammerung der Seinsgeltung und voraussetzungslos neue Betrachtung des Gegebenen. Es scheint, als kehre man so einerseits in die Kindheit zurück, Husserl spricht sehr oft von Naivität, um die es geht, und als mache man sich andererseits die Allmacht Gottes zu eigen, der das Buch der Welt deswegen lesen kann, weil er es schreibt. Ganz sicher ist die Methode der Reduktion, von der man zugleich zugeben muss, dass sie keine Methode ist, sondern eher ein Kunstgriff, ein technischer Kunstgriff, wie gesagt, Verfahren ist da mein Lieblingswort, vielleicht auch ein selbsttechnischer Grundkunstgriff. Sie ist das Herz der Phänomenologie und eben nicht einfach nur eine Methode. Und Reduktion, das klingt zwar einfach, das klingt auch disziplinär nicht exklusiv und hat als Verfahren aber doch eine Fülle von Facetten, die sich nicht einfach oder nicht schlicht bündeln lassen. Es hat eine existenzielle, eine die eigene Gegenwart revidierende Note, von Reduktion zu reden oder das zu üben, was Husserl damit meint. Und insofern ist das Verfahren Husserls eines, das die Phänomenologie nicht zuletzt auch dem politischen, wie gerade in letzter Zeit wieder zu beobachten, dem lebensphilosophischen Pathos immer zugänglich gehalten hat. Zweifellos ist genau das, auch gerade das, ja, pathetisch Unausbestimmte des Verfahrens Husserls reizvoll. Phänomenologie hat, könnte man sagen, einen Hauch von Bewegungsphilosophie. Ist es das, könnte man fragen, was ihr auch nach einem Jahrhundert Aktualität geben kann? Und soll es das sein? Suchen wir nach einem Konkretisierungsformat für diese Frage. In welchem noch uneingelösten Sinne wäre die Phänomenologie eine Wirklichkeitswissenschaft? Wenn es denn nicht nur der allgemeine Anspruch jeder Wissenschaft sein soll, wirklichkeitsrelevante Aussagen zu treffen, der die Phänomenologie auszeichnet, wenn es um jene besondere Radikalität in Sachen Wirklichkeit geht, auf die Husserl für seine Zeit erfolgreich abheben konnte, inwiefern und wie könnte Phänomenologie heute noch eben diesen Nerv eines Denkens treffen? Diesen Nerv, dass es nicht nur mich oder irgendwelche Subjektpositionen verändern kann, sondern tatsächlich Wissenschaft und Welt in ein verändertes Verhältnis setzt. Lassen Sie mich das Problem, was der Begriff Wirklichkeit meinen kann, für den Moment einklammern und jenen von der Phänomenologie beanspruchten besonderen und neuen Ausgriff auf die Ebene eines Wirklichen mit einigen ungelösten Spannungen konfrontieren, an denen so etwas wie der Reiz des phänomenologischen Anspruchs, vielleicht aber auch dessen Nachhaltigkeit und Aktualität sich entscheidet oder entscheiden könnte. Also auch wenn man diese Frage auf Wiedervorlage nimmt, wären es die Antworten, die sich an diesen Spannungspunkten ergeben, die interessant sind für unsere Frage. Es fragt sich, an diesen Spannungspunkten, wo die phänomenologische Ambition denn inzwischen wohl genau betrachtet liegt. Und insofern, was Phänomenologie jetzt, Fragezeichen, heute, Fragezeichen, noch, Fragezeichen, leisten will. Genauer erscheint mir wichtig, erstens, ob die Phänomenologie sich die Spannungspunkte, die ich gleich nennen will, heute als Herausforderung eingesteht und vornehmen will. Und zweitens, ob sie sich an diesen Punkten entscheiden kann oder will. Erster Spannungspunkt. Bestimmen wir Phänomenologie als Methode, ich sage wie gesagt lieber Verfahren, und akzeptieren wir den hilfreichen Terminus der Beschreibung, einer Beschreibungsarbeit unter der Bedingung der Epoche, der Urteilsenthaltung und also Voraussetzungslosigkeit, charakterisieren wir die Phänomenologie weiter als Ringen darum, qua dichter und zugleich doch reflexiver Beschreibung auf das So-Sein des Gegebenen und darin a priorische Muster zu stoßen. Und gehen wir auch davon aus, dass das gelingen kann. Die erscheinende Welt als Textur lesbar sein kann. Wenn sie das ist, dann ist sie nicht tabula rasa, sondern materia signata, so hat Ferdinand Fellmann das einmal ausgedrückt. Man kann Sinnstrukturen beobachten, würde Luhmann vielleicht sagen. Akzeptieren wir das alles? Dann muss dennoch geklärt werden, ist die Phänomenologie mit dieser Art von Wirklichkeitsbezug eine Latenz oder eine Oberflächenwissenschaft? Setzt sie auf das Zutagebringen eines Verborgenen oder aber sozusagen emphatisch auf das Greifbare, auf das, was offen da liegt? Als Leser von Lacans Essay über Poes verborgenen Brief wissen wir, dass auch Verborgenheit und offenes Daliegen keine unbedingten Gegensätze sind. Dennoch denke ich, es macht einen entscheidenden Unterschied, ob Wissenschaften auch philosophische Subdisziplinen, Latenzwissenschaften sind, wie etwa die Psychoanalyse, oder ob sie als Wissenschaften des offen zutageliegenden arbeiten, um ein extremes Beispiel zu wählen, wie etwa die morphologische Naturkunde des 18. Jahrhunderts. Oder etwas weniger extrem vielleicht wie die Geschichtswissenschaft, die mittels einer ausgefeilten Hilfsdisziplin der Quellenkunde sehr großen Wert darauf legt, keine esoterische, tiefenhermeneutische Forschung zu betreiben, sondern in gewisser Weise eine positivistische Disziplin zu sein. Sie merken, worauf ich hinaus will. Es gibt ein wirklichkeitswissenschaftliches Dilemma, das darin besteht, dass man, wenn man das Gegebene auftut, dieses entweder als ein verborgenes Stück Welt beziehungsweise als Hinweis auf ein unsichtbares Dahinter betrachten kann oder aber es gleichsam nehmen kann und muss, wie es ist, um es als Faktum unter Fakten zu registrieren, zu gruppieren, anzuordnen und vielleicht an der Beschreibungssprache zu feilen, aber jedenfalls nicht zu spekulieren über das Verborgene. Der erste Weg ist der der Tiefenhermeneutik, einer Logik der Hinterwelt, der geheimen Beweggründe und des Verdachts, der noch gegen sich selbst Verdacht hegt. Der zweite Weg ist der, der allein die Tatsachen sprechen lassen will und unter Hinweise auf einfache Evidenzen jede Spekulation auf mehr als das, was zu haben ist, zurückweist. Dieser zweite Weg kann ein Positivismus der empirischen Daten ebenso sein wie ein Positivismus der abstrakten Entitäten, etwa der Evidenz der Zahlen, der Evidenz von Begriffsumfängen etc. Wie organisiert man nun im Zeichen eidetischer und transzendentaler Reduktionen eine Balance zwischen dem Gegebenen und dem Dahinter? In Die Ordnung der Dinge hat Michel Foucault gezeigt, wie um 1800 die Humanwissenschaften der Moderne als Latenzwissenschaften entstehen und sich gegen die Oberflächenzufriedenheit des Zeitalters der Repräsentationen, wie Foucault das nennt, ebenso abgrenzen wie gegen die strengen Formalwissenschaften, die so etwas wie die Rückseite des Mondes der sanften, gewissermaßen verdachtslosen Empirien des 17. und 18. Jahrhunderts sind. Foucault sah in den radikalen Zeichentheorien Saussures und Nietzsches wiederum so etwas wie eine Überwindung der tiefen Hermeneutik der Moderne, die hinter den drei Quasi-Transzendentalien Arbeit, Leben und Sprache als letzte Latenzen stets nur entweder Kräfte im Inneren des Menschen oder aber Kräfte im Inneren der Geschichte vermutet hat. Für die Soziologie Ein etwa gleichaltriges Unternehmen wie die Phänomenologie, denn auch sie formiert sich, schon erwähnt, als Disziplin in der Zeit jenes wirklichkeitswissenschaftlichen Aufbruchs um 1900, hat Niklas Luhmann das Dilemma explizit angesprochen als sozusagen Gründungsdilemma der Soziologie. Also die wirklichkeitswissenschaftliche Stoßrichtung, die die Soziologie auf den Weg gebracht hat, steckt nach Luhmann genau im Zwiespalt zwischen den beiden Optionen, Latenz und Oberfläche, in Luhmanns Formulierung zwischen den beiden Fragen, was ist der Fall und was steckt dahinter. Nach Luhmann ist die Soziologie seit ihrem Entstehen und bis heute durch eine Art Pendelbewegung gekennzeichnet. Sie stilisiert eine Objektivität empirischer Daten, das heißt, sie will zeigen, was der Fall ist, und sie unternimmt kritische Deutungen, spekuliert über verborgene Strukturen, vermutet also Dynamiken dahinter oder darin. Marktinteressen, Modernisierung, Rationalisierung, Differenzierung etc. Wie verhält es sich, vergleichen wir das mit dem Ruf zu den Sachen oder zur Wirklichkeit im phänomenologischen Sinn? Positivismus oder Latenz? Endlich sehen wir, wie es wirklich ist, oder endlich wissen, was steckt darin im Sinne von verborgen gewesen oder verborgen und in gewissem Sinne natürlich dann auch im Sinne von dahinter. Auch Husserls Projekt scheint mir von dieser Spannung gezeichnet. Mit der Rede von einer Implizitheit, vom Eingeschriebensein oder von der Inkarniertheit von Strukturen suchen wir als Phänomenologen heute nach einer Mitte oder einem paradoxen, changierenden Dritten zwischen beiden. Aber operationalisieren wir diese Mitte, dieses Dritte auch wirklich und den Weg dahin? Luhmann zählt Husserl zu denjenigen, die das Dilemma eher auf Seiten einer Selbstaufklärung des wissenschaftlichen Subjekts über die Strukturen, die positiv in ihm stecken, lösen wollen. Also durch den Rekurs auf transzendentale Subjektivität, aber als etwas Erfahrbares gewendet durch Husserl. Seiner eigenen Disziplin der Soziologie empfiehlt Luhmann, sich im Gegensatz zur Phänomenologie eher an die Objekte zu halten. Also positivistisch zu sein, aber auf Seiten der Objekte das Widerlager zu suchen und auf diese Weise das Problem der Latenzen quasi zu pragmatisieren. An die Stelle struktureller Latenzen sollen nun nur mehr schnell wechselnde operative Latenzen treten. Beobachter, beobachten, Beobachter. So lautet Luhmanns etwas schalkhafte Lösung in dieser Sache. Soziologische Beobachter dürfen sich auf den Horizontbegriff Gesellschaft beschränken und verzichten darüber hinaus auf grundsätzlichere Fragen, die für die Phänomenologie nicht verzichtbar sind, etwa die Frage nach Welt. Der soziologische Weg ist so eine vergleichsweise schlichte Lösung. Foucault und Deleuze gehen anders vor. Aber auch sie wählen den Weg nicht in eine Immanenz der transzendentalen Subjektivität, sondern in eine Immanenz der Vielfalt der Sachen im Plural und der Themen und der Dinge. Sie loben die Oberflächen, ironisieren das Theatrum Philosophicum und arbeiten an der kunstvollen Unterwanderung jeder metaphysischen Vereindeutigung der Frage nach dem Außen der Analyse selbst. Den Platonismus umdrehen. Das ist ein Motiv von Deleuze, das Foucault so erläutert hat. Nicht die Rechte des Scheins gegenüber dem wahren Sein gelte es wiederherzustellen. Zu behaupten gelte es auch nicht die Unerreichbarkeit jeglicher Idee. Vielmehr solle man sich die Vielzahl der vermeintlichen Trugbilder genau ansehen und sich ihnen ausliefern. Den Platonismus zum Mitleid mit dem Wirklichen, der Welt und der Zeit bewegen. Ihn an seinen Ursprüngen besuchen, ihn bis ins kleinste Detail weiter ausspinnen, sodass gewissermaßen das Niedrigste, das Nebensächlichste und das Schmutzigste erreicht wird. Das waren jetzt eingeflochten Foucault'sche Formulierungen. Es geht also nicht um die Entlarvung der Bewegung der Evidenz. Eher geht es um ihre Auswilderung in Bereiche hinein, die vorher so nicht mit im Blick waren. Und es geht auch nicht um die Leugnung von Latenzen. Wir bemerken nur nicht, dass wir permanent auf sie schon gestoßen sein könnten, weil das Latente alles andere als eine Hinterwelt ist. Mir scheint, hier ist von Phänologie die Rede oder von etwas, zu dem sich die Phänologie weniger intuitiv, als sie es bisher getan hat, entschließen könnte. Auf einen letzten Umbegriff wie Gesellschaft kann diese Art des Philosophierens verzichten. Foucault und Deleuze sagen stattdessen Verschiedenes. Sie sagen zum Beispiel Text oder auch Geschichte oder auch Macht. Sie bewegen sich in einem Pluriversum von Diskursen oder Immanenzebenen. Und sie plädieren für etwas, was der Philosoph kann, der Soziologe aber nicht, oder wenn, dann nur sehr kurzschlüssig, nämlich für Wissenschaftskritik, grundlegende Wissenschaftskritik. Mir scheint, ein solcher Umgang mit der Spannung von Positivität und Latenz eine philosophische Lösung zu sein, die zur Phänologie passen würde. Aber wollte man sich dafür entscheiden, so müsste das eine gewisse methodische Strenge zur Konsequenz haben, die über das hinausgeht, was bei Husserl so schon klar darliegt. Um konsistente Begriffsgerüste, das Wie betreffend und um Verfahrensweisen müsste neu und schärfer gerungen werden. Einfach so Evidenzen ausdeuten, das wird dann deutlich schwieriger, als wir es uns heute gemeinhin machen. Es gelte also, in der Erfahrung und als Philosophie der Erfahrung neu zu versuchen, mit der Feinwaage zu arbeiten. Und es gelte im Zweifel eher bei den sperrigen Immanenzen der Oberflächen zu bleiben, als sich ein Dahinter auszuborgen, auf das hin man deutet oder mit dessen Hilfe man alles erklären kann. Und das passiert leicht, wenn man sich auf vermeintlich oberflächliche Evidenzen vergleichsweise, ich sag mal, methodenlocker bezieht. Dann kommt mehr dahinter wieder mit ins Spiel, als man eigentlich wollte. Anders gesagt, als Phänomenologie ist Philosophie eher ein Positivismus als eine Latenzwissenschaft. Eben, weil sie nicht nur vom Immanenzgedanken lebt, sondern auch antitranszendentalistisch ist. Wenn überhaupt a priorische Strukturen, Latenzen, sich ausmachen lassen, dann nur möglichst konkret und möglichst ausweislich streng zu untersuchen und mitten unter den kontingenten weltlichen Gegebenheiten zu bleiben und nicht allzu viel in der Zone vor der Klammer anzusiedeln oder zu belassen. Also weder in irgendeiner Tiefe noch in irgendeinem Subjekt. Zweiter Spannungspunkt. Untersuchen Phänomenologen eigentlich Idealtypisches oder Singuläres? Diese Frage hängt mit der eben genannten nach positiver Gegebenheit und Latenz zusammen. Sie verlagert aber das Augenmerk auf die Zeitgestalt phänomenologischer Gegenstände und auch auf eine methodologische Frage. Inwieweit nämlich lebt die Phänomenologie vom Vergleich? Husserl hat hier mit dem Verfahren der eidetischen Variation und Reduktion kluge Vorgaben gemacht. Die Variation ist eine Art Vergleichsspiel, in dem in den Abweichungen das Prägnante, Husserl spricht hier vom Wesen, man kann auch sagen das Lesbare, der Sinn, das Signifikante, hervortritt. Gleichwohl ist die Frage, wie sich dieses Verfahren, das Variieren, das Idealtypisches abwirft und eben nicht Singuläres, wie sich dieses Verfahren zum Problem des Singulären verhält. Genesis und Struktur, Genesis und Geltung, Ereignis und Sinn, diese für die Phänologie kennzeichnende innere Spannung wurde oft diskutiert. Ich will sie gar nicht gegen die Phänologie ausspielen, wie beispielsweise Derrida es getan hat, denn ich denke, es handelt sich um eine Spannung im Inneren des Wirklichkeitsproblems selbst. Es hat daher wenig Witz, sich mit einer dekonstruktivistischen Arbeit so überwiegend nur im Negativen aufzuhalten, dass man gleichsam immer nur wieder gegenüber den Texten und den Phänomenen Recht behält mit dem Aufweis, in wie vielen Spielarten sie immer wiederkehrt, die Differenz. Die Bewegung, die Derrida so nennt, ist der Phänomenologie zwar vertraut. Die Phänomenologie macht es jedoch nicht zu ihrem Projekt, den eigenen kritischen Anspruch ganz und gar darauf zu beschränken, die permanente Selbstanzeige dieser Bewegung einzufordern oder zu vollführen. Die Sachen, zu denen Husserl hin will, sind mehr als nur Namen oder Statthalter eines notwendigen Selbstentzugs der Spur, als der allgemeinen Bedingung von Sinn. Die Sachen zeigen nicht eine unbestimmte Differenz an, sondern sie sind bestimmte Differenzen, die differenten Formen eines bestimmten Sinns. Die Leidenschaft für die Differenz zwischen Formen ist eine andere als die Leidenschaft für die Form der Differenz. Aber wichtig ist doch, dass die Phänomenologie sich in der Frage der Singularität versus, ich habe es jetzt mal genannt, idealtypisches, methodologisch positionieren muss. Kann sie als reine Strukturwissenschaft Phänomenologie sein oder kann sie es nur als reines Ereignisdenken? Sagt man in beiden Fällen nicht einfach ja, so muss die Art der Verknüpfung der beiden Dimensionen genauer eingekreist werden. Und erneut, denke ich, ist nicht transzendentale Subjektivität hier der Rettungsanker, sondern eher vielleicht helfen Husserls Analysen aus der Krisisschrift weiter. Es gibt Typiken einzelwissenschaftlicher Erkenntnishabitus und typische Selektions-, Tradierungs- und Stilisierungsformen disziplinären Wissens. Wie aber will die Philosophie in dieser Hinsicht sich selber, ihre eigene Typik und vor allem Ereignisse, das Singuläre, die Gegenwart, denken? Hier gibt es etwas zu tun, das nicht nur eine metatheoretische Zusatzübung, sondern selber wieder die Aufgabe einer phänomenologischen Analyse ist. Hier ließe sich noch eine wissenschaftspolitische Bemerkung anfügen, die ich nachher noch mal wieder aufgreifen werde, aber ich schiebe sie hier jetzt schon ein. Ich glaube, dass die Klärung der Spannung zwischen Typik, Struktur, Geltung und Singulärem nicht zuletzt deswegen nötig ist, um der Versuchung zu widerstehen, sich einfach nur bequem an die gerade angesagte methodologische Mischung der jeweils gerade passenden Nachbardisziplinen und an einen kulturwissenschaftlichen Mainstream anzulehnen. Auch das ist eine Gefahr, in der die Phänomenologie wahrscheinlich immer, aber heute ganz besonders steckt. Sich im Pendeln zwischen der eher auf Typik und der eher auf Singuläres gehenden Fragestellungen im Zweifel sozusagen an bestimmten interdisziplinären Schnittstellen dann zu verorten und unterzubringen und sich damit zu ersparen, im eigenen Namen hier Entscheidungen zu treffen. Dritter Spannungspunkt. Wie geht die Phänomenologie heute mit dem eingebauten Apriorismus um, der als methodisch unverzichtbarer Bestandteil einen Gutteil des Witzes der Husserlschen Vorgehensweise ausmacht? Von einem bewusstseinsphilosophischen A priori zu einem historischen A priori überzugehen, fällt uns vergleichsweise leicht. Zum einen, weil jedenfalls der später Husserl, selbst dort, wo er ewig sagt, sehr wohl an das Historische rührt. Er konzentriert sich nur eben auf eine besondere Geschichte, auf die Geschichte der idealen Gegenständlichkeiten, auf jene faszinierende Eigenzeitlichkeit der Sinngeschichte, die sich von der Realhistorie in einer näher zu bestimmenden Weise abzukoppeln vermag. Ewig ist in Husserlschen Texten insofern nicht ganz wörtlich gemeint. Also oder sehr wörtlich, nämlich im Sinne von außerzeitlich und nicht im Sinne von lang, unendlich lang andauernd zeitlich. Husserl entdeckt neue eigenzeitliche Staffelungen von Prozessen in der Zeit. Das ist die Hauptpointe seiner Überlegungen. Er selbst geht mit dieser Entdeckung verschiedener Geschichtlichkeiten sehr vorsichtig um. Im Gegensatz zu Heidegger, der in seinsgeschichtlicher Perspektive Geschichte nur noch als eine Profanität betrachtet, die es ereignisförmig zu durchstoßen und dichterisch-denkerisch zu entflechten gilt. Schon Husserl bietet also trotz Apriorismus Zugänge zur Historie. Es haben aber inzwischen auch Autoren wie Hans Blumenberg und Foucault glänzend vorgeführt, wie gut das Projekt einer über Husserl hinausgehenden radikalen historischen Relativierung, jedenfalls methodologisch, zum Motiv des a priori passen kann. Diejenigen Erfahrungsschichten, in denen epistemische Formationen verankert sind, sind ihrerseits geschichtsgebunden. Und gerade die inneren Verbindungen zwischen der Wirklichkeit temporärer Sinnformationen und den materiellen, leiblichen, mal brutalen, mal spielerischen Wirklichkeiten einer Geschichte, die an ihnen nagt, fesseln das philosophische Interesse. Eine Geschichte der Erfahrungsformen in den Umschlagzonen von Diskurs und Nichtdiskurs, von Sprache und Ungesagtem oder Unbegrifflichem oder Unbegreiflichem kann Handlungs- wie Ereignisgeschichte umfassen oder benötigt jedenfalls den Gegensatz von beidem nicht. Insofern ist auch auf Seiten der Geschichtsschreibung hier eine produktive Verschiebung im Spiel, wenn man die Phänomenologie, also das Husserlsche Herangehen im Blick auf Geschichte ernst nimmt und den Apriorismus Husserls mit den Zusatzvorschlägen, die er gemacht hat, dem historischen Feld zumutet. Solche Gedanken, wie gesagt, gehen uns vergleichsweise leicht von der Hand, wenngleich ich sicher bin, dass sowohl Husserls Durchbrüche in der Frage der Zeitlichkeit als auch sein Umgang mit Fragen der Räumlichkeit noch unausgeschöpfte Potenziale fürs Weiterdenken enthalten. Wie aber mit den dennoch verbliebenen systematischen Herausforderungen umgehen, die sich in Husserls diversen Urprägungen ausdrücken? Und hier kommen wir sozusagen in die harte Zone der Apriorismusfragen. Also Urdoxa, Urimpressionen, Urphänomene, Urstiftung etc. Man kann der phänomenologischen Denkbewegung Ursprungsmetaphysik vorwerfen. Das muss man wohl nicht tun, denn ich denke, man kann das Auftauchen des Präfix Ur auch als systematisch sinnvolle Komponente einer Rückfragebewegung betrachten. Das heißt, im Grunde eher als eine pragmatische Maßnahme, die nicht sozusagen essentiell, nicht verlangt, essentiell genommen oder zu Ende gedacht zu werden. Rückfragen müssen auf Stopppunkte führen, hinter denen sich Differenzen verbergen, an die man nicht mehr herankommt. Man kommt nicht an sie heran, weil sie einem selbst im Nacken sitzen oder weil im semantischen Netz ein Knoten erreicht ist, eine Aporie, die sich auf konsistente Weise schlechterdings nicht mehr auflösen lässt. Hier sind wir dann wieder an dem Derrida-Punkt, der ja durchaus auch mit dem Ur von Husserl relativ gut leben kann. Wir stoßen hier im einen wie im anderen Fall aber auf eine Problemdimension, die Husserl mit seiner Rede vom Ur getreulich, könnte man sagen, markiert hat. Es ist eine Problemdimension, der er sich ansonsten weitgehend verweigert. Ich meine die Frage der Macht. Tatsächlich gibt es nur wenige philosophische Autoren, die sich mit diesem irgendwie unsauberen, für philosophische Theoriewerkzeuge zu klebrigen und doch auf penetrante Weise unausweichlichen Thema beschäftigt haben, Macht. Dennoch scheint mir Radikalität in dem von der Phänomenologie beanspruchten Sinn ist ohne die Rückfrage noch hinter das, was man mit einem rein operativen Begriff a priorisch nennt, kaum zu haben. Und damit führt der Weg der Phänomenologie eben auch in dieses klebrige Gebiet der Machtfrage und in die Frage nach dem Unmöglichen und was es damit auf sich hat, hinein. Hier sehe ich nun tatsächlich eine offene Herausforderung. Die Phänomenologie müsste sich stellen können zum Begriff und zur Sache der Macht. Ob sie damit politische Philosophie werden muss oder nur auf eine bestimmte Weise von den Notwendigkeiten ihrer eigenen Gegenwart Distanz nehmende Philosophie, das vermag ich nicht zu sagen. Jedenfalls kann man sich, scheint mir, mit dem Apriorismus der Husserlschen Urbefunde nicht einfach abfinden. Phänomenologie mündet hier in die Aufgabe, eine Modallogik zu finden, mit der sie auf die Stopppunkte ihrer eigenen Analysen antworten kann. Wie ließe sich das zu Ende gedachte, das in dieser Weise zu Ende gedachte, also das sozusagen am Stopppunkt, an dem Urpunkt enden. Nicht nur im Hinblick auf Mögliches, sondern auch im Hinblick auf Unmögliches analysieren und überdenken. Die Kategorie des Unmöglichen ist eine extrem formale und zugegeben kryptische Fassung des Machtproblems. Man könnte es auch von ganz anderen Seiten her aufrollen, etwa von der prätendierten Machtfeindlichkeit der wissenschaftlich kultivierten Wahrheit ausgehen, wie Nietzsche das getan hat. Auch hier könnte man auf Foucault zurückgreifen, etwa auf seine Überlegungen zum Ineinander, nicht nur von Wissen und Macht, sondern auch von Wahrheitsgeschichte und Machtverleugnung. Ich deute den Komplex hier nur an und markiere ihn jedenfalls als interessante und produktive Fehlstelle der Phänomenologie. Eine vierte Spannung. Husserl hat die Phänomenologie als erste Philosophie und als Grundwissenschaft entworfen, die sich auf eigentümliche Weise zum einen als Metawissenschaft, zum anderen aber auch als Rückkehr, Rückerinnerung, Rückbindung an die sogenannte Lebenswelt, das Reich ziviler Gewissheiten außerhalb der Wissenschaft verstehen möchte. Außerhalb oder vor, Sie kennen das. Interessanterweise hat diese Radikalität, der Anspruch einer Grundwissenschaft, die zugleich beides kann, Wissenschaft überbieten und sie an ihre eigene Herkunft erinnern, viel Überzeugungskraft entfaltet. Ich würde sagen, auch in diesem eigentlich paradoxen Anspruch ist die Phänomenologie bis heute attraktiv. Nicht nur, weil sie eine Art Supertheorie ist, Supervisor aller Wissenschaften und zugleich Anwalt der Armen sozusagen, sondern weil sie tatsächlich ja einen Spagat ausbuchstabiert, in dem die Wissenschaft und jeder einzelne Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin heute steckt. Es ist ein im strengen Sinne des Wortes unverantwortlicher oder unverantwortbarer Spagat zwischen Expertendiskurs, Expertenkultur, Expertenerfahrung und der Hoffnung auf eine gemeinsame, außerhalb der Wissenschaften liegende, ohne Wissenschaft mögliche und teilbare, nicht zuletzt politisch und moralisch teilbare Welt. Freilich wirken Husserls Appelle an die besondere berufsmoralische Verantwortung der Philosophen, die er hier anflanscht, um sozusagen diesen Spagat, eine Art kleinen Dachkonstruktion auch ethischer Art anzubieten, hoffnungslos anachronistisch. Und es ist die Frage, wie die Phänomenologie mit Husserls diagnostischem Pathos und dem, worauf er den Finger legen will, denn nun tatsächlich weiterarbeiten will. Ich sehe heute vor allem eins, dass es offenbar nahe liegt, die beiden Seiten der Phänomenologie, die metawissenschaftliche, superwissenschaftliche, könnte man auch sagen, und die lebensweltnahe, quasi so zu bedienen, wie es gerade passt. Der Anspruch einer Grundwissenschaft verkommt so zu einer praktischen Jokerrolle. Phänomenologien haben mal mehr hier und mal mehr da ihr Herz. Sie agieren quasi gespalten, vielleicht in subversiver, vielleicht aber auch einfach nur in jeweils gefälliger Manier. Ich denke, auch hier ist weiter Arbeiten gefragt. Denn von der offenen, und zwar weiterarbeiten im Sinne von präzisieren, hinterfragen dieser erneuten Gefahr, zumindest einer Pendelbewegung oder eines Spiels mit mehreren Karten, nach denen man relativ beliebig greifen kann. Von der offenen politischen Frage ganz abgesehen, wir leisten uns an diesem Punkt eine schlechte Form von Pragmatismus, nämlich einen Theorieverzicht. Und es gibt einen konkreten Ort, an dem sich dieses Problem bemerkbar macht. Es ist die Rolle, eben schon angedeutet, der phänomenologischen Philosophie zwischen anderen philosophischen Lagern und vor allem ihr Verhältnis zu den anderen wissenschaftlichen Disziplinen, also den nicht philosophischen wissenschaftlichen Disziplinen. Im Moment ist mein Eindruck, verhalten sich Phänomenologen hier ausgesprochen unentschieden. Vielleicht muss sich die Phänomenologie mit anderen Disziplinen verbinden können, mit ihrem wirklichkeitswissenschaftlichen Pathos, mit dieser spezifischen Radikalität, die viele philosophischen, traditionellen philosophischen Verfahren zu nicht durchbrechen, aber sozusagen so nicht als genügend stehen lassen will, sondern diese hinter sich lassen will. Vielleicht also muss man sich da mit anderen Disziplinen verbinden, vielleicht ist das gut. Aber Phänomenologie muss wissen, warum sie dies tut, wann sie das tut, wo und bis wohin. Wo mit der Soziologie und um welchen Preis, wo mit der Geschichtswissenschaft und um welchen Preis, wo mit der Literatur, wo mit der Mathematik. Vielleicht gibt es Phänomenologie zwar als strenge, aber nicht als reine Wissenschaft, jedoch eben, weil sie eine Strenge jenseits anderer Disziplinen suchen müsste, bedarf auch das gewolltermaßen unreine Vorgehen und das Vorgehen, das sich sozusagen das Interdisziplinäre gut zu Gesicht stehen lassen möchte, der Präzision. Ich habe hierzu keine Rezepte im Ärmel, aber ich bestehe darauf, dass man diese Präzision suchen und philosophisch um sie ringen muss. Es gäbe weitere Spannungsmomente. Wie beispielsweise hält die Phänomenologie von heute es mit dem Innen und dem Außen, dem vielleicht nicht Solipsismus, aber doch Individualismus, der in ihrer theoretischen Konzeption, aber auch in ihren Werkzeugen steckt. Ist Phänomenologie eher Mentalismus oder eher Sozialphilosophie? Bernhard Waldenfels hat hier mit Merleau-Ponty, aber auch mit Levinas Wege gebahnt für eine Phänomenologie der Pluralität, nicht nur der Sinnstrukturen selbst, sondern auch des Miteinanders, dem der Sinn entspringt und dem er angehört. Auch Luhmann, dessen Kommunikationstheorie nicht zuletzt eine wenig gelesene Ethik der Anerkennung umfasst, oder Kurt Röttgers, der den kommunikativen Text als semi-phänomenale Begegnungsstelle von einigen oder sogar sehr vielen entworfen hat, einigen oder sehr vielen Texten oder auch Menschen, wären hier als phänomenologisch geprägte Sozialphilosophen zu nennen. Freilich weht in einer Zeit, in der das Soziale als Summe von Individuen behandelt wird, dem Projekt einer Phänomenologie als Sozialphilosophie der Wind entgegen. Und auch inhaltlich gäbe es an dieser Baustelle noch viel zu tun. Nicht zuletzt die klassisch phänomenologische Frage nach Sehen und Sagen findet sich in Sozial- oder Gemeinschaftsphilosophien, die von Levinas herkommen, oder sich an politische Philosophien wie die von Habermas oder Rancière oder an postmarxistische Demokratietheorien anschließen, nur in vernachlässigter Form wieder. Und auch die Frage nach der Rolle der Sprache als Struktur, als System und derjenige anderer Medien des Sozialen, der Körper und ihrer Sinne, der Semiologie von Gefühlen, Geschlecht, Geheimnis, um nur einige zu nennen, ist alles andere als gelöst, denn wie sie als phänomenologische Aspekte in einem sozialphilosophisch gewendeten Zusammenhang von Phänomenologie ansprechen wollen, adressieren wollen. Das wäre also auch ein großes Thema. Ich möchte als letztes gleichwohl einen anderen Spannungspunkt noch ansprechen, nämlich die Frage, wie die Phänomenologie es mit dem Menschen und man könnte ergänzen, mit dem Leben hält. Tatsächlich ist es so, dass die Phänomenologie nicht sie allein, aber auch sie zu einem breiten Rückbau subjektphilosophischer Schlussfiguren in der Philosophie des 20. Jahrhunderts geführt hat. Sowohl, dass die Verankerung von Erkenntnisprozessen im Singular eines generalisierten Subjekts verzichtbar ist, als auch die Arbitrarität des Ich, der Sprecherposition eines Autors im Text, der Person, Gesicht, Geschichte, Eigennamen und des leiblichen Sich-Bezugs, Soi, selbst, sind ausführlich diskutiert worden, gerade im phänomenologischen Kontext. Mensch ist ein normativer Begriff. Juristen, Theologen und Kantianer wussten das immer. Gründliche Kritiker der Subjektnatur stimmen dem zu und müssen deswegen im moralischen Sinne noch lange keine Anthropophagen sein. Namentlich Foucaults Entstehungsgeschichte und Kritik der Humanwissenschaften hat die Unselbstverständlichkeit der im 19. Jahrhundert entstandenen Konzepte eines empirischen Menschen zusätzlich ins Bewusstsein der Philosophie und der Wissenschaftsgeschichte zurückgerufen. Und einer der ätzendsten Kritiker einer typischen Humanwissenschaft war bekanntlich nicht zuletzt Husserl mit seinen Bemerkungen zum Psychologismus. Dennoch hat gerade die Phänomenologie ihr Verhältnis zur Anthropologie nie wirksam geklärt und sich im Gegenteil aus der anthropologischen Hemisphäre keineswegs verabschieden wollen. Marc Rölli hat gezeigt, wie schon Husserls terminologische Entscheidung für den Leib und gegen das Wort Körper anzeigt, dass Husserl hier nicht nur antinaturalistisch operiert, ein Zug, den wir gutieren, sondern dass er es im Grunde doch auch mit der Anthropologie des 19. Jahrhunderts hält und mit dieser gewissermaßen fraternisiert. Aus ihr stammt nämlich der Terminus Leib, so wie Husserl ihn dann gegen den Körper setzt. Mehrere anthropologische Wellen hat das 20. Jahrhundert erlebt. Und als Reaktion auf das ungehemmte Vordringen von Biotechnologien und einen gefühlten Rückbau des Humanen erleben wir zu Beginn des 21. Jahrhunderts jetzt auch gerade wieder eine anthropologische Welle. Die Phänomenologie scheint jedes Mal dabei sein zu wollen. Wohlgemerkt nicht als Moralphilosophie, etwa als Verfechterin der kantischen Menschheit und auch nicht als Erzieherin, sondern Phänomenologien engagieren sich auf der empirischen Seite, etwa in der Zusammenarbeit mit Kognitionsforschern, mit Neurophysiologen, mit empirischen Psychologen, also mit den heutigen Protagonisten der empirischen Menschen- und Lebenswissenschaften, sozusagen mit den Wiedergängern des Psychologismus. Man könnte sagen, diese anthropologische Schlagseite sei von Kant her in die Phänomenologie eingebaut. Schließlich habe Kant neben den drei Kritiken auch eine Anthropologie geschrieben und überhaupt die Frage, was ist der Mensch, zur Kardinalsfrage erhoben. Aber wenn das so wäre, ich denke nicht, dass es so wäre, weil bei Kant die Anthropologie eben eine in pragmatischer Hinsicht und insofern ganz anders koloriert als die Anthropologien danach. Aber wenn es so wäre, dann wäre eben das durchaus das Problem. Es ist nicht möglich, schreibt Foucault, den empirischen Inhalten einen transzendentalen Wert zu geben, noch sie in Richtung auf eine konstituierende Subjektivität zu verlagern, ohne wenigstens verschwiegen einer Anthropologie Raum zu geben. Das heißt, einer Denkweise, in der die de jure Grenzen der Erkenntnis und infolgedessen jeden empirischen Wissens gleichzeitig die konkreten Formen der Existenz sind, so wie sie sich genau in demselben empirischen Wissen ergeben. Zitat Ende. Man mag fragen, wo das Problem ist. Warum denn nicht der Mensch? Mit Foucault gesprochen, aber auch zurückblickend auf die Wissenschaftsgeschichte und die Geschichte der Menschenbehandlung im 20. Jahrhundert, sehe ich hier in der Tat ein Problem. Der empirische Mensch und der ihn begleitende materialistische Fixstern, ein ebenso der Empirie zugänglich, weil substanzhaft gedachtes Leben, tun der rationalen Wissenschaft nicht gut. Der Mensch ist kein sinnreiches, weil kein einheitliches Objekt. Das Leben ist ein leerer Denominator, ein Jokerwort. Das Rationalisierungsprojekt einer Menschenwissenschaft tut den Individuen nicht gut, denn die empirischen Wahrheiten über den Menschen sind gespaltene Wahrheiten, die Einzelmensch und Menschheit, Gesellschaft in disparate Parameter fassen und entsprechend spaltende Techniken kommen hinzu. Es sind Techniken der Populationssteuerung, der Selbstproblematisierung und der Kapitalisierung von Identität. Kurz Techniken humantechnologischer Prägung, die zu unglücklichem Bewusstsein führen und unglücklichem Bewusstsein dienen. Für das Konglomerat der sogenannten Lebenswissenschaften im Plural gilt Ähnliches in gesteigerter Form. Hier wird quasi rund um eine Phantomsubstanz Leben eine Empirie nicht nur des Biologischen, sondern auch der Biomedizin und damit des Sozialen betrieben, deren Telos eugenische Züge trägt, heute sagt man Enhancement, und in einem umfassenderen Sinne auf Kapitalisierung von Lebenszeit beispielsweise ausgeht, bis hin zu deren Entendlichung. Auch das werden Sie verfolgt haben, als biowissenschaftliche Horizontvorstellung ist inzwischen die Abschaffung des Todes angesagt und ernsthaft Thema geworden in diesem empirischen Feld und den beteiligten Disziplinen. Ich weiß nicht, ob Foucault den Menschen eher als epistemische oder eher als politische Tragödie betrachtet hat. Aber ich würde mir wünschen, es gäbe eine Phänologie mit reflektiertem, und wenn es nach mir ginge, am besten beendetem Verhältnis zur Anthropologie. Damit nun schleunigst zum Schluss. Die genannten Punkte stehen zueinander in keinem systematisch angebbaren Verhältnis. Ich glaube aber, pragmatisch gibt es einen gemeinsamen Nenner. Forschungspragmatisch, wissenschaftsdisziplinpragmatisch. Es ist die Feststellung, dass bei aller sprichwörtlicher Offenheit des Husserlschen Paradigmas, auf die wir uns, wir Phänologen, uns zu Recht viel zugute halten, dass es bei all dieser Offenheit gut tun würde, die Phänologie nicht einfach nur integrativ und inklusiv zu konzipieren. Es tun vielmehr Thesen Not, die auf Unterscheidung dringen. Was ist, neben dem vielen, was phänologisch interessant sein mag, nicht Phänologie? Wo entscheidet sie sich, die Phänologie, auch gegen etwas und legt sich damit fest? Wann und wo konfrontiert sie sich mit internen Debatten? Wo ringt sie, und zwar mit Blick auf die ganze Breite des Fachs Philosophie und vielleicht der Wissenschaft überhaupt, um gesonderte Begriffe und eine gesonderte Position heute? Es muss sicher nicht ein Streit um den Eigennamen Phänologie sein, der ja längst mit einer gewissen Lässigkeit getragen werden kann, wie eine über und über tätowierte Haut daherkommt und ja, vertraut ist auf diese Weise. Auf den Streit um die Überschrift kommt es nicht an. Auch Zugehörigkeitskämpfe oder Exklusionen sind nicht das, worauf ich hinaus will. Ich wünschte mir aber einen Streit um das, was Phänologie ist und will. Streit hat Vorteile. Er erzwingt Konsistenzprüfungen und er bringt so etwas wie ein Vorher, ein Jetzt und ein Nachher ins eigene Unternehmen hinein. Streit sorgt für Gedächtnisbildung und dafür, dass man die Chance hat, etwas zu veralten, wenn diese aktivische Form des Wortes gestattet ist. Es sorgt der Streit so zwar nicht unbedingt für Fortschritt. Ob sowas gibt im Reich der Theorie, ist die Frage, ob sowas überhaupt gibt, sowieso auch die Frage. Es sorgt aber für Wandel, dafür, dass etwas weitergeht. Ob die Phänologie eine Wirklichkeitswissenschaft ist, das war meine Frage. Was ich offen gelassen hatte, ist, was Wirklichkeit in diesem starken Sinne wohl heißen möchte. Historisch wird man mit dem Wort vorsichtig umgehen müssen. In dem pathetischen Sinne, in dem es aus dem phänologischen Anliegen herausleuchtet, handelt es sich auf jeden Fall um ein Mode- und Zauberwort der Zeit um 1900. Ob da in diesem Zauberwort unwillkürlich, möchte man sagen, wirklich etwas ist, das die Verheißung einlöst, die in dem Wort steckt, wird man bezweifeln können. Wie Merleau-Ponty vom Wahrnehmungsglauben sprach, könnte man vielleicht auch von einem modernen Wirklichkeitsglauben sprechen. Möglicherweise so, wie man im Mittelalter einen Liebesglauben und in der Neuzeit einen Wahrheitsglauben lebte. Zweifellos hätte die Phänologie als eine zeitgenössische, eine nicht anachronistische Philosophie weiterhin an diesem Wirklichkeitsglauben Anteil. Muss man das aber denunzieren? Zu den Sachen ist ein schöner Aufruf, der beispielsweise einen wunderbaren antimetaphysischen, aber auch anti-empiristischen Plural enthält. Und warum sollte sich mit diesem Schwung des Pluralen nicht noch das Wirkliche der Wirklichkeit befragen lassen? Also warum sollte man nicht genau diese Frage nach den verschiedenen Formen eines Glaubens, wie Wahrheitsglauben, Wahrnehmungsglauben, eben auch Wirklichkeitsglauben, im Zeichen der Fortsetzung dieser Tradition eines Wirklichkeitsbegehrens von Theorie, warum sollte man das nicht auch mit zum Thema machen können? Das von Husserl angestiftete Unternehmen war in dieser Hinsicht, mit dieser maximalistischen Haltung, mit der es antrat, ein schwindelerregendes Projekt. Ähnlich schwindelerregend vielleicht wie Hegels Idee von der Philosophie als Wissenschaft des Konkreten. Es soll im Rahmen dieses Projekts tatsächlich, und zwar am liebsten ganz, von der Welt die Rede sein. Einschließlich aller Modalisierungsformen dessen, was in ihr ist, und einschließlich dieses radikalen Plural. Das ist noch mehr als ein Paradoxer, es ist ein verrückter Anspruch. Freilich kann Philosophie wohl immer schon am ehesten das. Verrückte Ansprüche der Normalität und auch der Normalwissenschaft ihrer Zeit entgegenwerfen. Die Frage, ob Phänomenologie Wirklichkeitswissenschaft ist, wird man folglich verneinen müssen. Aber man kann sagen, sie sollte etwas in dieser Art sein. Damit endet mein Vortrag mit einem Optativ, also in der Wunschform. Ich danke Ihnen.